Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist Mindfulness-Coach, Unternehmer und Autor und jemand, der beides kennt. Das schnelle Leben mit Terminen, Verantwortung, großen Projekten und Applaus. Und die Momente, in denen man merkt, das kann alles vielleicht von außen gut aussehen und doch kann es sich von innen leer und teilweise unstimmig anfühlen. Seit Jahren beschäftigt er sich damit, wie Menschen dieses Spannungsfeld auflösen können und wie es gelingen kann, selbst in den widrigsten Momenten des Lebens ruhig, klar und verbunden zu bleiben. Sein Buch, Die sieben Säulen des Seins, ist daraus entstanden. Ein klarer, alltagstauglicher Kompass für ein erfülltes Leben, jenseits von reinen Funktionieren und Dauerdruck. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Youssef Hammouda. Schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, herzlich willkommen, lieber Youssef, auch von meiner Seite. Und ich bin ja total gespannt, weil wenn ich deinen bisherigen Weg anschaue, von deiner Kindheit zwischen verschiedenen Kulturen, dann Medien, Marken, Community-Aufbau bis zu deinem Buch, dann bin ich natürlich neugierig, was waren so die zentralen Stationen für dich, die dich am stärksten geprägt haben?
Wow, okay. Sicherlich als kleines Kind nach Deutschland gekommen zu sein, war natürlich der alles entscheidende Gamechanger. Wenn ich das Privileg nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich woanders und mir wird es wahrscheinlich auch nicht so gut gehen, wie es mir jetzt geht. Das muss man ganz klar auch so sagen. Dann gab es eine wichtige Zeit, als ich mein Abi gemacht habe mit 18 in Wuppertal. War für mich eine nicht so leichte Phase. Ich hatte so meinen Vater im Nacken, der wollte, dass ich sein Reisemobil-Verkaufsunternehmen übernehme, das damals auch sehr erfolgreich war. Ich hätte mich da in ein gemachtes Nest setzen können, aber so war ich noch nie. Ich wollte Musik machen, wollte raus in die weite Welt und Wuppertal verlassen. Und da habe ich mich dazu entschlossen, einen Kompromiss einzugehen, und zwar in die Wirtschaft zu gehen, um ihn zu pleasen, aber in der Musik zu bleiben, um meine Seele zu pleasen. Bin dann in die Musikwirtschaft gekommen und habe da dann irgendwie eine ganz interessante Karriere machen dürfen. Und der dritte Moment sicherlich meine Scheidung. Da war ich dann tatsächlich Ende 2012 an einem ziemlichen Burnout-Moment angekommen. Ich habe damals bei MTV gearbeitet oder bei Viacom, wie es damals hieß. Mein Sohn war damals 3 Jahre alt. Meine Beziehung war in Scherben. Ich habe mich dann getrennt, scheiden lassen und meinen Job an den Nagel gehängt, bei MTV gekündigt und habe dann erstmal wirklich ein Jahr lang nichts gemacht oder ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht und dann so wieder so ein bisschen angefangen, mich wieder reinzufuchsen in die anstrengende Welt da draußen, um Geld zu verdienen. Und das war ein ganz wichtiger Moment, weil er mir gelehrt hat, dass es manchmal 1-2 Schritte zurück braucht, um wieder überhaupt nach vorne weiterkommen zu können. Das waren prägende Momente. Ich habe jetzt das Glück, in einem Fotografiemuseum arbeiten zu dürfen, bei Fotografiska. Ich hatte das Glück, in einer sehr wundervollen, erfüllenden Beziehung zu sein, mit meiner Frau Gabriela. Wir haben eine Tochter, also neben dem Sohn, der jetzt 17 ist, eine 4-jährige Tochter. Und ein drittes Kind ist auf dem Weg. Meine Frau ist schwanger. Deswegen spannende Zeit.
Wow, herzlichen Glückwunsch dafür.
Danke.
Sag mal, was mich interessieren würde, hast du den Job bei MTV an den Nagel gehängt, wirklich aufgrund der Scheidung, um das dann im Nachgang besser zu verarbeiten? Danach hat sich's gerade so ein bisschen angehört, oder?
Es kam vieles zusammen, wie es bei so Burnout-Depressionen oft der Fall ist. Und meistens ist es so, dass es einem unheimlich schwerfällt, zu entschlüsseln, was es eigentlich ist. Man weiß, man muss irgendwas verändern. Und dann fragt man sich so, sind es die großen drei? Ist es irgendwie der Ort, an dem ich lebe, die Beziehung, in der ich stecke, oder der Job, in dem ich hänge? Und es war irgendwie alles drei. In so Krisensituationen ist man oft zu schwach, so eine Entscheidung zu treffen. Und dann passiert oft, dass man halt so drin hängen bleibt und dann so mitzieht, weil man einfach zu große Angst hat davor, was passiert, wenn man jetzt seinen Job aufgibt, weil natürlich alles davon abhängt. Und zwar in dem Augenblick natürlich auch verantwortlich für die Familie als Alleinverdiener. Dann hat man natürlich, ich im Spezifischen ganz besonders, eine riesige Angst vor Einsamkeit, was viele Gründe auch in meiner frühkindlichen Prägung zu tun hat, dass sich meine echte Mutter eigentlich, als ich, weiß ich, 1,5 Jahre alt war, sich unsere Wege getrennt haben, weil ich dann mit meinem Vater weitergezogen bin, als die sich getrennt hatten und vielleicht auch an anderen Momenten. Und diese Angst vor der Einsamkeit hat mich grundsätzlich auch immer in so einer Beziehung drin gehalten, auch wenn sie vielleicht nicht so gut war für mich. Inzwischen verstehe ich mich wunderbar mit meiner Ex-Frau und wir sind sehr, sehr gute Eltern für unseren Jungen. Aber damals war das alles irgendwie sehr schwer. Und ich bin rückblickend beeindruckt von mir selbst, dass ich dann gedacht habe, ich muss jetzt mal alle Stecker aus dem System ziehen und mal komplett von vorne anfangen, einfach weil es auch nicht mehr ging. Mein Job bei MTV hat mich aber auch zu dem Zeitpunkt, da ich einfach komplett drüber war, überhaupt nicht mehr motivieren können. Es war ein schöner Job, aber es war auch SpongeBob und Jersey Shore und nicht mehr das MTV, was ich noch kannte, als ich circa 10 Jahre zuvor ein Jahr lang bei Viva als Moderator arbeiten durfte und dort halt noch Musikvideos anmoderieren konnte. Das gab es dann halt irgendwie eher weniger. Dementsprechend war es irgendwie leicht, verhältnismäßig leicht zu sagen, pass auf, ich mache jetzt hier mal den großen Cut.
Was ich super spannend finde, ist, du hast gerade von den großen drei gesprochen, im Kontext zu Burnout, Wohnen, Beziehung oder Job. Also Job ist irgendwie für mich naheliegend, Beziehung auch, Wohnen war mir neu.
Ja, also die Lebenssituation, wo man wohnt, finde ich, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Gemüt. Das ist jetzt nicht nur unbedingt die tatsächliche Wohnung, sondern natürlich auch das Viertel oder die Stadt, in der man lebt. Oder ob es halt irgendwie ein stressiges Buzzing Surrounding ist, wie es in Berlin tatsächlich eigentlich fast überall der Fall ist. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es gibt in Berlin viele Orte, die sind echt entspannt und schön ruhig. Das war damit gemeint. Und damals war ich da gewohnt. Genau, da habe ich mit meiner damaligen Frau tatsächlich eine Fabriketage in Kreuzberg gekauft für damals unfassbares Geld. Das war 2008, 2009. Und aufgrund der mit der Scheidung verbundenen finanziellen Verpflichtungen musste ich diese Wohnung leider verkaufen, was heute rückblickend betrachtet wahrscheinlich das größte finanzielle Versagen meines Lebens ist. Aber es ging nicht anders. Aber dann bin ich zu einem Freund gezogen und habe dann da in so einer ganz kleinen 15 Quadratmeter Wohnung gewohnt und dort dann, also nicht Wohnung, sondern in einem Zimmer. Und dann dort mit meinem Sohn, also die Hälfte des Zimmers war sein Piratenbett. Und es war auch in der Nähe von MTV, das war ganz praktisch damals. Als ich dann da raus war, bin ich dann nach Weißensee gezogen, in so eine kleine 80 Quadratmeter, so eine Hütte, so fast so wie so ein Bungalow. Und hatte aber einen riesen Garten, so 400 Quadratmeter Garten mit, ich glaube, 13 verschiedenen Obstbäumen. Ne? Ich habe nur Marmelade gekocht, Gurken angebaut, Bohnen gezüchtet und so ein Kram gemacht. Und viel geschrieben, viel meditiert, mich viel mit der Frage beschäftigt, wie geht's weiter für mich? Und das war rückblickend eine der wertvollsten Phasen, sowohl für mich als auch für die Beziehung zu meinem Sohn, als auch für die generelle Ausrichtung meiner Person. Und das Buch Die sieben Säulen des Seins hat in dieser Phase eine ganz wichtige Dynamik erhalten. Auch wenn ich vorher schon an diesen Ideen gearbeitet hatte, aber das war so der Moment, wo klar wurde, jetzt kann ich das alles richtig durchdringen, verstehen und auch artikulieren.
Du hast von Meditation gesprochen. Wie bist du dann zur Meditation gekommen oder ist das in der Phase passiert?
Nee, meditiert habe ich eigentlich fast schon immer. Ich erinnere mich noch, als ich 17 war, mein Abi hatte, Kunst interessiert war, mich bei verschiedenen Kunsthochschulen beworben. Und dann an der Kunsthochschule für Medien in Köln, einer der spannendsten Schulen für Kunst in meiner damaligen Phase. Und das Thema, was die vorgegeben haben für die Bewerbungsarbeit, war Fetisch. Und dann habe ich mich mit dem Thema Fetisch beschäftigt. Also man denkt immer gleich an die Berliner Sexkeller, aber eigentlich geht es bei Fetisch um ein Objekt, was die Verbindung zu Gott repräsentiert. Und in diesem Spannungsfeld, was das alles auch für Möglichkeiten gibt, habe ich angefangen, so verschiedene Weltreligionen zu erforschen und zu gucken, wo genau so das Konzept von Fetisch eigentlich überall drin vorkommt. Bin dann irgendwann zum Buddhismus gekommen und damit automatisch auch zur Zen-Philosophie und damit automatisch auch zum Konzept von Meditieren, weil genauso wie man im Islam oder im Christentum halt betet als kontemplative Praxis, meditiert man halt im Buddhismus. Das fand ich ganz spannend. Hab dann halt irgendwie angefangen, dazu mir was rauszusuchen, Bücher zu lesen und mich damit zu beschäftigen und gemerkt, was das für eine Wirkung auf mich hat. Und da ich damals auch so eine Substanzabstinenz durchziehen wollte, war das eine willkommene Alternative zum Rausch. Und hat genau dieselben Zwecke erfüllt, nur dass ich mich danach eben nicht verbraucht und erschöpft gefühlt habe, sondern in mir ruhend und ein bisschen gelassener mit all dem Stress.
Was ich interessant finde in dem, was du gerade sagtest, ist, du hast gesagt, die Meditation hat dir irgendwie dabei geholfen, du das Thema Sucht nochmal aus einer anderen Perspektive anzugehen oder irgendwie nochmal einen Hebel zu finden, um damit neu umzugehen. Kannst du das mal erklären?
Also jede Sucht hat eine eigene Geschichte. Und jede Sucht ist nur ein Label für etwas anderes. Man muss genau reinschauen, um zu erkennen, was denn eigentlich der Grund ist, warum man von der Realität weglaufen will, weil nichts anderes ist als ein Rausch. Wenn er jetzt nicht tatsächlich mal in einem gelungenen und entspannten Zustand, als er einfach zum Zelebrieren eines Moments genutzt wird, das war leider bei mir nicht der Fall. Zumindest nicht immer, meistens nicht. Und wenn man da reinschaut, dann habe ich einfach gemerkt, dass mir die innere Ruhe halt total fehlt und dass die Substanzen mir dabei helfen, die zu bekommen. Dieses Gefühl, mit mir selbst zufrieden zu sein, mit der Situation in Ordnung zu sein und auch nichts verändern zu müssen. Und da habe ich gemerkt, beim Meditieren, bei diesem sich einlassen auf alles, was da ist, bei der Kunst, nicht alles gleich in so Kategorien werfen zu wollen, was an Gedanken auftaucht, in richtig und falsch, gut und schlecht, sondern die Dinge einfach so zu sehen, wie sie sind, was ja im Zen-Buddhismus eine der zentralen Ideen ist. Und das hat mir unheimlich viel gegeben. Es hat mir unheimlich viel gezeigt einfach auch. Und diese Momente der inneren Ruhe, der inneren Klarheit waren zum einen Ersatz für die Zeremonie des Rauschs und zum anderen ein wärmendes Feuer in mir, das eben nicht wie Feuerwerk kurz mal laut und hübsch ist und danach eigentlich nur Müll hinterlässt und Leere, sondern etwas, was wärmt und nachhaltig zum Überleben beiträgt. So würde ich das beschreiben.
Schönes Bild. Und du hast schon angesprochen, war das dann die Phase, als du da in deinem Obstgarten meditiert hast, der Beginn von deinem Buchprojekt, die 7 Säulen des Seins? Oder wie kam es dann dazu?
Ich glaube, zeitgleich mit dieser Phase, als ich damals nach meinem Abitur keine Ausrede mehr hatte, meinem Vater damit konfrontieren zu müssen, dass ich eigentlich eine andere Idee für meinen Lebensweg habe, kam auch diese Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Und ganz bewusst sage ich erreichen und nicht zum Beispiel sein, jetzt Erich Fromm zu zitieren, der mit haben oder sein genau diese wundervolle Aufteilung macht. Und das liegt daran, dass ich aufgewachsen bin, wie jeder männliche Vertreter meiner Familie in den Generationen zuvor auch, wo es halt, mein Vater ist in einem kleinen palästinensischen Dorf aufgewachsen, immer darum ging zu überleben. Also er hat wortwörtlich seine Zeit damit verbracht, als Kind nachts auf einem Wassermelonenfeld aufzupassen, dass keine Tiere oder Nachbarn die Früchte klauen. Und es gab keinen Strom oder sowas, sondern man muss das Wasser vom Fluss holen und so. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass er, als er nach Deutschland kam und dann konfrontiert war mit einer tief rassistischen Gesellschaft, die trotzdem auf dem Papier zumindest demokratisch und inklusiv war, dass er da gemerkt hat, er muss doppelt, dreifach so hart arbeiten, um nur ansatzweise so respektiert zu werden wie Menschen in seinem Status oder auf seinem Level. Und das hat er mir natürlich mitgegeben, was im Umkehrschluss bedeutete, Liebe habe ich von ihm bekommen, wenn ich gute Leistung abgeliefert habe. Also Leistung für Liebe. Dementsprechend war das Konzept von einem guten Leben sehr stark verknüpft mit der Idee von Leistung. Das heißt, deswegen die Frage, was soll ich erreichen? Und natürlich wollte ich irgendwie wohlhabend sein oder zumindest mir um Geld keine Sorgen machen. Ich wollte eine tolle Beziehung haben. Ich wollte im besten Falle sogar doch noch das Album aufnehmen, doch noch das Buch schreiben. All diese Dinge, die waren mir damals schon klar, dass ich die will. Also es war immer so, Buch schreiben, Album aufnehmen und Film machen. Das waren so die 3 Dinge. Das war so das, was ich für mich selbst mir gewünscht habe. Dann habe ich dann auch so in der Musikbranche dann mein Praktikum gefunden, in so einem kleinen Jazzlabel, bin dann so da reingerutscht. Und diese Frage wurde dann immer drängender, weil ich gemerkt habe, je mehr ich dann erst bei so einem kleinen Jazzlabel, dann bei einer Agentur, Pixelpark damals, dann bei EMI Music, dann im Fernsehen, dann danach als Selbstständiger mit einer eigenen Company, dass ich immer wie ein Besessener gearbeitet habe. Ja, so 60 Stunden, 70 Stunden, 80 Stunden die Woche. Und ich habe mich dabei die ganze Zeit einfach schwer gefühlt, schwer und erschöpft und leer und irgendwie, egal was ich für Erfolge hatte. Und ich hatte viele tolle Erfolge. Ja, das hat überhaupt nicht sich so angefühlt wie das, was ich mir eigentlich dann ersehnt oder erhofft hatte. Und dann bin ich halt auch in dieser ganzen Phase bis Anfang 2000 eigentlich so auf den Trichter gekommen, dass das alles irgendwie nur Mittel zum Zweck ist, dass wir alle irgendwie nur Bots sind in einem System, um dieses immerwährende Wachstum unserer kapitalistischen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Das heißt im gleichen Sinne, wir müssen leisten, arbeiten, bis der Wolf kommt, und wir müssen konsumieren. Dann sind wir gute Teile der Gesellschaft. Leisten und konsumieren. Und wenn man sich die Diskurse anschaut, die wir jetzt gerade führen, dann muss man leider eingestehen, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Ganz im Gegenteil, ist es irgendwie noch schlimmer geworden, auch wenn alle irgendwie hoffen, dass AI das Leisten-Thema zumindest übernimmt, damit wir nur noch konsumieren können. Aber Spaß beiseite. Dann ist meine Schwester gestorben, 2005. Die war damals die wichtigste Person in meinem Leben. Die war gleichzeitig meine Ersatzmutter, meine Therapeutin, mein Coach, die hatte damals auch so Coaching-Ausbildung gemacht und hat mir da schon unheimlich viel mitgegeben. Meine Steuerberaterin, weil sie auch mir geholfen hat, den ersten Businessplan für meine erste Agentur zu schreiben. Und als sie gestorben ist, habe ich gemerkt, dass all diese Ausreden, all dieses auf andere projizieren, andere verantwortlich machen für mein eigenes Gefühl von Schwere und Leere, dass das nicht mehr funktioniert und dass ich jetzt wirklich auf mich selbst angewiesen bin. Und hat dann so einen Brief geschrieben, den ich ihr ins Grab gelegt habe, der im Grunde genommen zwei Versprechen artikulierte, nämlich einmal, dass ich endlich meine mentale Gesundheit in den Griff kriege, weil ich einfach durchweg ein eher depressiver Typ war und sie das immer sich anhören musste. Und zweitens, dass ich sogar noch einen Schritt weitergehe und anderen dabei helfe, ebenfalls glücklich zu werden. Und von da an habe ich angefangen zu überlegen, okay, was willst du? Und zwar nicht nur leisten, sondern auch sein. Habe das dann so runtergebrochen in ganz viele Ziele, so für Lebensziele. Und habe dann gesagt, okay, Lebensziele kann man erreichen, man muss halt nur dann dagegen arbeiten. Also habe ich angefangen, was muss ich dann, um in 10 Jahren das zu sein, was muss ich dann jedes Jahr schaffen? Wenn ich das für ein Jahr geklärt habe, dann was muss ich jeden Monat schaffen? Was muss ich jede Woche schaffen? Und habe das dann wirklich wie so ein OCD-kranker Typ in Excel-Tabellen ausgedruckt, in so kleine Notizblöcke reingeklebt, ausgeschnitten reingeklebt und habe dann jeden Tag so ein Kreuz gemacht, wenn ich eine von diesen Dingen, die ich mir erreichen wollte, so geschafft habe. Das habe ich dann so Jahr für Jahr verfeinert, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, es gibt so verschiedene Bereiche und man kann das nicht alles gleichsetzen. Das eine ist irgendwie das große Geld verdienen, das andere ist irgendwie eine tolle Beziehung führen, das eine ist irgendwie einen gesunden Körper haben, das andere ist seine Ernährung, das dritte ist irgendwie Sprachen lernen oder Musikinstrumente lernen oder eine Platte machen und das andere ist irgendwann mal vielleicht eine Weltreise machen oder was weiß ich. Und da habe ich gemerkt, das sind Dinge, die muss man irgendwie besser strukturieren. Habe dann da weiter recherchiert und bin irgendwann mal auf den Punkt gekommen, dass es so bestimmte Muster gibt, die tatsächlich auch in all den Weltreligionen, aber auch in den spirituellen Funktionen, in Coaching-Systemen immer wieder kommen. Und da ist eigentlich, das war so wahrscheinlich 2006, 2007, tatsächlich dieser Gedanke entstanden, aus diesem ganzen Ziele in die Realität manifestieren, dass es eigentlich diese 7 Säulen sind, auf die es ankommt. Und dann habe ich angefangen, das erste Mal, dass ich eine App machen wollte. Ja, dann wollte ich ein Buch dazu machen. Dann habe ich dann irgendwann mal einen Online-Kurs dazu gemacht. Die gibt es auch bei Incertama übrigens. Und dann habe ich erstmal, keine Ahnung, wie viele Freunde von mir verrückt gemacht mit allen möglichen Ansätzen, bis ich dann tatsächlich wieder zurückgekommen bin zu dem Buch. Und als mich dann irgendwann mal der Verlag angehauen hatte, Irisiana, und gesagt hat, hey, wir mögen deine Incertama-Sachen, hast du nicht Interesse, mal ein Buch zu schreiben? Habe ich gesagt, so ja. Und ich habe sogar das Konzept schon fertig. Dann habe ich das vorgestellt und dann habe ich das Buch innerhalb von 6 Wochen fertig geschrieben.
Oh. Das Buch heißt Die 7 Säulen des Seins, die Kunst, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt ist ja so dieses Thema rund um Erfüllung, ist ja ein relativ breiter Begriff. Ja? Oder jeder könnte auch grundsätzlich was anderes darunter verstehen. Bevor wir so ein bisschen tiefer eintauchen und uns mit den 7 Säulen auseinandersetzen, vielleicht kannst du erstmal für dich definieren oder auch aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht gibt es verschiedene Perspektiven darauf, was genau bedeutet Erfüllung? Was bedeutet Erfüllung für dich? Was bedeutet es im Sinne des Buches?
Ja. Erfüllung ist das, was wir uns alle wünschen. Das steht fest. Erfüllung ist ein Gefühl von Fülle, wenn uns nichts mehr fehlt, wenn wir nicht mehr weglaufen müssen. Ich habe Erfüllung ausgewählt, weil es gibt so 2 Konzepte von der Frage, was wollen wir eigentlich im Leben? Entweder glücklich sein oder erfüllt sein. Darauf läuft es am Ende des Tages immer wieder hinaus. Man kann so lange fragen, bis die Leute, die dann ganz fest behaupten, dass einfach 1 Milliarde in Immobilien haben, das größte aller Ziele ist. Und wenn man dann nochmal fragt, warum ist das wichtig, dann kommt man irgendwann mal dann doch zu der Punkt, entweder ist es dann glücklich sein oder erfüllt sein.
Also es ist nicht das Gleiche.
Nein.
Glücklich sein und erfüllt sein ist nicht das Gleiche. Dann versuch das vielleicht auch nochmal auseinander zu dividieren.
Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass glücklich sein Momente sind, die dann entstehen als innere Feier, wenn man etwas für sich selbst tut oder wenn etwas für einen getan wird. Das kann alles sein, von einem tollen Geschenk bekommen zu gutem Sex, von einem Moment auf einer Düne stehen und den Sonnenaufgang irgendwo am Meer sehen, bis zu so einen schönen Lauf am See haben und das Gefühl haben, oh, jetzt geht's mir gut, alles funktioniert, alles ist im Flow. Das sind Momente des Glücklichseins, aber die sind oft sehr kurzfristig und auch nicht sehr nachhaltig. Das ist für mich so ein bisschen die Analogie zum Feuerwerk. Und das Problem, was ich gemerkt habe, auch als Substanzabhängiger war, dass ich eigentlich immer nach diesem High gesucht habe, nach diesem Glücklichsein, nach diesem Impuls, nach diesem Feuerwerk. Und dann gemerkt habe, dass das, was ich eigentlich brauche, ist diese Erfüllung. Es ist eher so diese Wärme, eher dieses Gefühl, dass mir nichts fehlt. Und zwar nachhaltig und dauerhaft, so diese Zufriedenheit. Was für mich ganz konkret damit zu tun hatte, dass glücklich sein hat meine Depression nicht beendet, hat meine Depression nicht aufgelöst. Erfüllung hat es schon getan. Und der größte Unterschied oder der zentrale Unterschied ist, dass wenn glücklich sein etwas ist, was man erfährt, wenn man etwas für sich selbst tut, dann ist Erfüllung etwas, was man erfährt, wenn man sich in den Dienst von anderen stellt, wenn man etwas für andere tut. Und das ist die wichtigste Erkenntnis eigentlich, weswegen auch dieses Buch so heißt, von der Kunst, ein erfülltes Leben zu führen. Darauf läuft alles hinaus. Die siebte, letzte Säule, die man arbeitet in diesem Modell, das ich da baue, ist die Spiritualität. Und bei der Spiritualität geht es, zumindest in meinem Kontext, weniger um religiöse Praktiken, sondern um das Zurückgeben, um einen anderen Menschen auf die Reise mitzunehmen, irgendjemandem was geben zu können, weil die Erfahrung ist, dass dieser Prozess des Zurückgebens, des Abgebens, des Teilens, das ist der Moment, wo aus Glück Erfüllung wird.
Mindful Moment. Was für eine kraftvolle Unterscheidung, die uns Youssef da gerade geschenkt hat. Das eine ist das schnelle, laute Feuerwerk, ein kurzer Rausch, ein High, das, was wir oft Glück nennen. Das andere ist das stille, das wärmende Feuer, eine Zufriedenheit, die von innen kommt und langfristig erfüllt und bleibt. Die Erfüllung. Seine wichtigste Erkenntnis: Während Glück aus schönen Momenten für einen selbst entspringen kann, entsteht Erfüllung vor allem dann, wenn wir etwas für andere tun. Lass uns diesen Gedanken mal kurz für uns nutzen. Ein kleiner Check-in. Schau mal auf die Ziele, die du dir so für dein Leben gesteckt hast. Zahlen sie eher auf das Konto Glück oder auf das Konto Erfüllung ein? Sind sie also laute Feuerwerke oder wärmende, langfristige Feuer? Und wie sieht es mit deinem heutigen Tag aus? Ist er darauf ausgerichtet, schnelle Glücksmomente zu jagen? Oder hast du darin auch Raum für echte, tiefe Erfüllung vorgesehen? Denk doch auch gern mal an die letzte Sache, die du für jemand anderen getan hast, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wie hat sich dieses Gefühl im Vergleich zu einem persönlichen Glückserfolg angefühlt? Ja, vielleicht sollten wir uns weniger fragen, wie wir noch glücklicher werden, sondern wie wir unser Leben so gestalten, dass es uns mit Sinn und Wärme erfüllt.
Kahnemann sagt ja auch, da gibt es ja dieses Experiment, ne, wo es darum geht, Menschen kriegen 50 Euro auf der einen Seite, müssen sie es verdienen, auf der anderen Seite kriegen sie es geschenkt und dann dürfen sie es entweder für sich ausgeben oder sie dürfen es für jemand anderen ausgeben. Und in beiden Momenten ist es einfach so, also unabhängig davon, ob sie es jetzt verdient haben oder ob sie es geschenkt bekommen haben, ob es ein Gewinn war, für den sie nichts tun mussten, war es so, dass immer dann, wenn sie das Geld für andere ausgegeben haben, haben sie einfach ein x-faches Gefühl von, in dem Fall, was glaube ich Satisfaction, was da gemessen wurde, gehabt im Vergleich dazu, als hätten sie sich selber was dafür gekauft. Das zahlt so ein bisschen auf das ein, was du gerade beschreibst.
Genau. Es hat viel mit dem inneren Purpose zu tun, auch wenn es als Begriff gerade in unserer Corporate-Welt schon sehr inflationär benutzt wird. Aber am Ende des Tages ist Viktor Frankl dafür sicherlich einer der besten Botschafter, der den Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Konzentrationslagern als einer von ganz wenigen jüdischen Menschen überleben konnte. Und danach natürlich mit ganz vielen tollen Büchern als Psychotherapeut so tolle Werte in die Gesellschaft gebracht hat. Und er sagt, es ist der Sinn, der dich zum Überleben bringt. Nicht dieses Tun, nicht das, was an physiologischem Überleben notwendig ist, sondern dieser reine Gedanke, dass das, was ich bin, was ich tue, einen Sinn ergibt. Und wenn man sich die Frage stellt, was für einen Sinn Befriedigung hat, was natürlich zurückzuführen ist auf das, was ich meinte mit glücklich sein, also einen Dopaminkick haben, sich befriedigen, dann lernt man schnell, dass das nur sehr kurz greift und dass der wahre Sinn in einer Spezies, wie sie sind, die nun mal tief sozial verankert sein muss, um erfüllt sein zu können, dann wird einem klar, dass der Sinn nur funktioniert im Kontext, im Verhältnis zu anderen Menschen. Und dann muss man sich die Frage stellen, was für einen Wert kann ich denn, um jetzt mal beim Sinn zu bleiben, im Leben anderer Menschen schaffen? Und das ist im Grunde genommen die einzige Frage, um die es geht. Und wenn man sich die Frage beantwortet oder zumindest den Versuch unternimmt, landet man automatisch bei Themen, bei Dingen, bei Aktivitäten, die einen größeren Beitrag zur Erfüllung leisten können als viele andere Dinge, die vielleicht kurzfristig so ein kleines Feuerwerk in deinem Kopf oder in deinem Herzen erzeugen.
Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt würde ich gerne einmal auf die 7 Säulen kommen. Kannst du es einmal mitnehmen? Was sind die 7 Säulen? Und einmal summarisch da ausleuchten, 1, 2, 3 rauspicken vielleicht.
Gerne. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Die 7 Säulen sind auf 3 Ebenen unterteilt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das an so vielen Stellen wissenschaftlich belegen können, dass ich da auch inzwischen richtig überzeugt von bin, dass jede Form von Veränderung, und das gilt übrigens für Unternehmen genauso wie für Individuen, nur funktionieren kann, wenn man zuerst die Weichen im Inneren stellt. Wenn man also für sich selbst erstmal ein Fundament baut, in dem Veränderung funktioniert. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Beziehung funktioniert nicht, der Job ist schlecht und die Stadt, in der man wohnt, erfüllt einen auch nicht, dann ist man schnell dabei, genau diese Dinge zu verändern. Meine These ist, es ist erstmal, bevor man solche grundlegenden Entscheidungen trifft, super wichtig, sich selbst erstmal einigermaßen zu heilen. Erstmal irgendwie ein Gefühl, eine Verbindung zu sich selbst zu kommen. Die ersten 3 Säulen sind daher Körper, Geist und Seele. Das heißt, da fängt die Arbeit an. Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Wie schlafe ich? Wie pflege ich mich, um jetzt bei Körper zu bleiben? Genau das Gleiche für den Geist. Wie ernähre ich meinen Geist? Wie pflege ich meinen Geist? Womit beschäftige ich meinen Geist? Lese ich ein Buch oder schaue ich 10 Minuten Instagram? Lerne ich eine Sprache oder benebele ich mich mit Rauschmitteln? Das sind genau diese Dinge. Und bei Seele ist das emotionale Zentrum. Also Seele ist natürlich auch ein Begriff, der sehr vielfältig benutzt wird. In meinem Kontext geht es wirklich um das somatische System, das emotionale System. Und da geht es auch darum, was tue ich für meine Gefühle, für die Verbindung zu meinen Gefühlen. Das kann Meditieren sein, das kann Musik machen sein, das kann Schreiben sein, das kann Tanzen sein, das kann jede Form von kontemplativer Praxis sein. Und das sind die ersten 3 Säulen. Und wenn man die erstmal für ein paar Monate lang arbeitet, das bedeutet jeden Tag so ein kleines bisschen in diesen 3 Bereichen tut, dann lernt man schon, dass es eine gigantische Veränderung gibt, man sich viel mehr zentriert fühlt und dann erst bereit ist für die 2. 3 Säulen.
Ich muss da kurz einhaken, Josef. Also es klingt erstmal total logisch und gleichzeitig würde ich es gerne noch ein bisschen praktischer von dir hören wollen. Du sagst Körper, Geist und Seele. Es ist wichtig, sich erstmal noch mal tiefer auf diesen Ebenen mit sich selbst zu beschäftigen, um eine gewisse Form der Erkenntnis daraus zu erlangen, die uns dabei hilft, besser zu verstehen, warum wir vielleicht den Job, den wir haben, in Frage stellen, warum wir vielleicht nicht glücklich in der Beziehung sind oder an dem Wohnort sind, an dem wir leben. Versuch das mal so ein bisschen praktischer, entweder aus deiner Erfahrung heraus oder vielleicht auch aus der Sicht mit einer Arbeit von einem Klienten von dir darzustellen, wie dieser Selbsterkenntnisprozess auf der einen Seite eben nochmal ein ganz anderes System in Gang setzen kann, was dann vielleicht ja im besten Falle sogar auch aufzeigt, ich muss mich gar nicht wohnlich verändern oder vom Job her verändern. Schon ein Shift in mir selbst hat mir nochmal geholfen, eine neue Perspektive zu gewinnen. Also weiß nicht, ob das der Fall ist, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Natürlich. Wir alle tragen ja eigentlich alles, was wir wissen müssen, was wir fürs Überleben brauchen, ja schon längst. Und das ist den allerwenigsten bekannt. Und oft auch aufgrund der Prägung in dieser hochmodernen Gesellschaft, die das Informationszeitalter überkommt und in ein noch unbetiteltes Zeitalter hineinrutscht, unkontrolliert, ist es so, dass wir unsere Entscheidungen, das, was wir für richtig oder falsch halten, sehr stark an dem orientieren, was wir im Außen wahrnehmen, was wir gesellschaftlich projiziert bekommen. Das ist eine große Gefahr, weil es oft damit einhergeht, dass wir eigentlich Dinge tun, um anderen gefallen zu wollen, aber auf einmal verlernen oder überhaupt gar nicht erst gelernt haben, das innere Gespür für das, was uns wichtig ist oder was uns nicht wichtig ist, zu verstehen und danach zu handeln. Gutes Beispiel ist immer so, manchmal trennt man sich von einer Person, weil man irgendwie denkt, die passt eigentlich gar nicht so zu mir. Ja, also die hat vielleicht nicht den gesellschaftlichen Status oder ist vielleicht nicht so attraktiv, wie ich mir das so gerne wünsche. Und wenn man sich dann getrennt hat, stellt man fest, das war aber eigentlich die beste Person in meinem Leben. Das war mein bester Freund, das war die engste Vertraute und dann ist man irgendwie so oder so traurig. Und das passiert oft, weil man einfach nicht in sich reinhört und auf sich selbst hört, sondern auf das, was irgendwie draußen passiert. Und das ist natürlich mit dieser technologischen Revolution, mit dieser Anzahl an Kanälen, wo wir mit dem Draußen verbunden sind, nicht unbedingt leichter geworden. Deswegen ist es wichtig, sich selbst überhaupt erstmal zu spüren. Und das passiert erst dann, wenn man sich wirklich mal mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt. Wenn man sich die Frage stellt, was für einen Sport macht mir überhaupt Spaß? Was für eine Ernährung gefällt mir überhaupt? Und dann mal zu gucken, ne? Es ist interessanterweise so, dass es nicht automatisch so ist, Fast Food schmeckt mir und alles Gesunde schmeckt mir nicht. Wenn man da ein bisschen reingeht, dann merkt man, wenn man so sich seinen Körper anhört, dann merkt man relativ schnell, dass gesundes Essen oft auch sehr, sehr lecker und sehr wichtig sein kann. Und dass gesundes Essen einen riesen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie wir denken, wie wir fühlen und dass das ganzen Kreislauf lostreten kann, der zur Besserung führt. Und genau diese kleinen Erkenntnisse, dieses sich auseinandersetzen mit dem Körper, mit dem Geist, was interessiert mich eigentlich? Was will ich eigentlich lernen? Über welche Themen möchte ich mit Freunden sprechen können? Welche Bücher möchte ich lesen? Und wenn man sich diese Fragen nicht stellt, dann wird jede freie Minute, die man hat, betäubt mit Social Media Doomscrolling oder mit Netflix oder mit irgendwas anderem. Bloß nicht irgendwie 10 Minuten vom Haus zum Auto laufen, ohne dann auf den Kopfhörern irgendwas hören, damit man diese 10 Minuten bloß nicht gelangweilt ist. Ja. Und dieses ständige Betäuben im Außenbleiben ist genau das, was ich meine. Und genau dasselbe mit der Seele ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wenn man nicht diese Verbindung hat, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, mal reinzufühlen und zu überlegen, was fühle ich denn da eigentlich? Und nicht sich damit zufrieden gibt, dass das irgendwie sich einfach nur irgendwie leer oder dumpf oder kalt oder stumm anfühlt. Da kann man wahrscheinlich einige Depressionen vermeiden, bevor sie überhaupt groß werden oder Burnout-Situationen vermeiden. Und dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen, darum geht's. Und die 3 Säulen sind dabei nur eine Metapher, natürlich, um überhaupt erstmal spielerisch so einen Weg dazu zu finden. Und die Idee, die ich dahinter setze, ist auch nicht so weltbewegend. Es ist ganz einfach. Es geht darum, in jedem dieser 3 Säulen eine kleine Sache für eine Woche jeden Tag zu machen und damit dazu experimentieren, Woche für Woche für Woche. Das könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, hey, ich verzichte eine Woche mal auf Fleisch oder ich rauche mal eine Woche lang weniger Zigaretten oder bestenfalls gar keinen. Oder ich gehe mal die Treppen statt den Aufzug oder ich nehme das Fahrrad statt das Auto oder ich gehe ein bisschen früher pennen oder ich benutze meine Schlafbrille oder ich höre auf, bis um 23.30 Uhr an meinem Handy zu sein, bevor ich ins Bett gehe. Und ich meine, wir kennen all diese tausende von Ideen, die werden uns ja auch bei Social Media ständig um die Ohren gehauen werden. Aber eine kleine Sache davon für den Körper zu tun, eine kleine Sache davon für den Geist zu tun, wie zum Beispiel Duolingo lernen jeden Tag. Macht man zwar auch am Ende der besten Sprache, die man lernt. Auf die Weise habe ich Schwedisch gelernt und bin jetzt in der Lage, meiner Frau, die Schwedin ist, zuzuhören, wenn sie mit unserer Tochter spricht, damit sie keine Geheimsprache entwickeln. Aber auch, keine Ahnung, 5 Seiten in einem Buch zu lesen oder ein Instrument zu lernen. Einfach seinen Geist genauso zu trainieren wie seinen Körper, wenn man in den Gym geht. Und das mit der Seele auch so, 5 Minuten zu meditieren oder morgens ein bisschen Tagebuch schreiben oder abends das aufschreiben, wofür man dankbar ist oder was einem vielleicht auch auf der Seele liegt. Das sind alles Dinge, wenn man die tut. Und ich habe auch eine Google-Tabelle verlinkt, da sind über 100 Wege drin, wie man das machen kann. Dann wird man nach 3 Monaten feststellen, dass sich einiges verändert hat. Und zwar genau aus dem Grund, weil man sich mit sich selbst beschäftigt, weil man mit sich selbst verbunden ist. Und erst dann ist es schlau, solche Entscheidungen zu treffen, die dann so das Außen treffen, also Dinge wie zum Beispiel Beziehung oder das ganze Thema Geld oder die eigene Mission in seinem Leben. Und mit Mission meine ich dann, es kann der Job sein, es kann aber auch ein wichtiges Hobby sein oder was auch immer. Und das ist die Idee dahinter. Deswegen zuerst die ersten 3 Säulen arbeiten, erstmal so mit sich selbst in Verbindung kommen, um dann mit der Welt in Verbindung zu kommen, aus einem Ort der Sicherheit, der Stabilität.
Einer unserer Podcast-Gäste, Jessica Solar, hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn sie im Außen ruhig wird, dann wird es im Inneren ziemlich laut. Und und es kann super unangenehm sein. Wie kommst du durch solche Phasen durch?
Ja, das ist ein super Punkt. Ich beschäftige mich ebenfalls seit über 10-12 Jahren mit dem Thema Achtsamkeit, habe jetzt auch einige Ausbildungen in diesem Bereich durchgeführt, bin jetzt ein Achtsamkeitslehrer in der Unified Mindfulness Schule. Es ist ein säkuläres System, was ohne genommen alle kontemplativen Praxen der Welt analysiert hat und mit Wissenschaftlern über 50 Jahre runtergebrochen hat auf die rein wissenschaftlich säkulären Prinzipien dahinter. Wirklich ganz tolles System. Und da lernen wir jetzt gerade, dass diese Art von Erfahrung recycelt werden kann. Das bedeutet, die Wahrnehmung, dass es innen drin laut wird, ist schon alleine ein großer Reichtum, eine große Reife von Achtsamkeit, von Wahrnehmung. Weil die meisten Menschen diese Wahrnehmung gar nicht haben. Die fühlen sich einfach nur unwohl. Und die können gar nicht extrahieren oder emanzipieren, was da eigentlich in ihnen vorgeht. Und bei Unified Mindfulness ist alles, was wir als Menschen erleben, runterzubrechen auf 6 Sinneskanäle, nämlich das Hören, das Sehen und das Fühlen. Ja, es sind 3 Kanäle, aber jeder dieser Kanäle hat einen inneren und einen äußeren. Das heißt, wenn ich die Augen zumache und einen grünen Elefanten denke, dann kann ich den auf meinem inneren Screen sehen. Wenn ich die Augen aufwache, dann sehe ich uns 3 jetzt auf dem Screen. Inneres Hören, alle Gedanken, die sozusagen man sich selbst ständig einspricht, die ganze Kommentierung, die ganze Bewertung, schau mal, wie der Typ da läuft und mein Gott, kann das nicht ein bisschen schneller gehen und ey, Typ, wann hast du deinen Führerschein gekauft, im Lotto gewonnen oder was? All diese Dinge, die uns ständig reingeflüstert werden, das ist das innere Hören. Das äußere Hören ist das, was man jetzt hört, wenn man gerade diesen Podcast hört. Und genauso auch mit dem Fühlen, das äußere Gefühl ist das, was ich auf meiner Haut, in meinen Muskeln spüre, Schmerzen oder die Sonne auf meiner Haut. Und das innere Gefühl ist halt genau das emotionale System. Und wenn es also laut wird in mir drin, dann breche ich das runter. Dann schaue ich mal, was für Bilder sehe ich denn dazu? Was für konkrete Begriffe höre ich denn mir selbst einflüstern? Was ist denn da eigentlich laut? Ist es meine eigene Stimme? Ist es die Stimme von anderen? Und wenn ich das runterbreche und das sozusagen dekonstruiere, dann wird es auf einmal schon viel leiser. Und dann sehe ich, okay, da gibt es jetzt hier einen Schmerz, der gerade wummert, der gerade gleichzeitig als Bilder und als Sprache in mir drin existiert. Dann schaue ich mir den Schmerz an und fühle dann da rein. Und dann bin ich bei Feel In, also bei dem Innenfühlen und spüre dann vielleicht, das ist super schwer und das ist gerade für mich kaum zu ertragen. Also mache ich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit auf das, was draußen ist, was ich sehe, was ich höre, die Vögel, die Sonne oder was auch immer. Und diese Analyse der Wahrnehmungskanäle hilft mir in Momenten, wo es innen drin so laut wird oder wo es stressig um mich herum wird oder wo ich vielleicht in Momenten unter Druck stehe, unglaublich dabei, das einfach zu akzeptieren, wie es ist, damit konzentriert und gelassen umzugehen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Wie würdest du das praktisch anleiten, sich ganz tief mit einem Schmerz oder einer negativen oder sagen wir vielleicht eher unangenehmen Emotion auseinanderzusetzen? Wie würdest du jemandem raten, der das jetzt gerade als spannend empfindet, weil er sagt, ich kenne das von mir, aber was genau meint er mit da genau draufschauen, das genau durchfühlen?
Das ist schon natürlich ein kleines bisschen fortgeschrittenerer Stoff, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Lass uns eine kleine Übung machen, okay? Machen jetzt mal kurz die Augen zu, atmen mal tief ein. Beim Ausatmen lass nochmal alle Gewichte von der Brust fallen. Dann können wir kurz an. Jetzt möchte ich euch die Frage stellen, was fühlt ihr? Jetzt könnt ihr vielleicht irgendwie sagen, Zufriedenheit, Gelassenheit, Liebe, Angst, Wut, was auch immer.
Gewisse Anspannung.
Wie fühlt sich denn Anspannung an, Kai? Das ist nämlich der nächste Schritt. Wie fühlt sich denn ein Gefühl überhaupt an? Wo fühlst du es?
Also was ich merke ist, dass mein Herz ein bisschen schneller schlägt und dass ich wie so ein leichtes, warmes Wabern in den Unterarmen und in den Händen empfinde.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wenn du das leichte Wabern in den Unterarmen und in den Händen empfindest, kannst du da noch tiefer reingehen und mal genau fühlen, wie sich deine Hände jetzt anfühlen, was da gerade passiert. Vielleicht erkennst du, dass es ein stabiles Erlebnis ist oder ist es etwas, was vibriert? Ist es eine Frequenz? Ist es statisch?
Ja, es ist eher so vibrierend. Und wenn ich versuche, da tiefer reinzugehen, dann, obwohl ich die Augen zu habe, wirkt es auf mich so, als würde ich eine starke Durchblutung quasi wahrnehmen.
Okay, willst eine starke Durchblutung wahrnehmen. Und wie fühlt sich dieses Bewusstsein darüber an, dass du eine starke Durchblutung hast?
Also wenn ich es versuche zu interpretieren, dann fühlt es sich jetzt erstmal nicht unnormal an. Mhm. Aber ich merke eben, es ist so eine gesunde Anspannung mit einer gewissen Nervosität vielleicht auch verbunden.
Mhm. Würdest du das als ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl betrachten?
Es ist nicht unangenehm, es wirkt eher so aktiv stimulierend.
Okay, aktiv stimulierend. Bist du in einem Modus, wo du bereit bist, Leistung zu erbringen?
Ja, plus ich weiß nicht genau, was gleich kommt und bin quasi so gefühlt so wie so ein bisschen auf der Lauer.
Auf der Lauer. Mhm. Und was wünschst du dir denn, was jetzt passiert?
Ich glaube, ich wünsche mir noch mehr Erkenntnis, die mir dabei hilft, mit eigenen Gefühlszuständen noch effektiver umzugehen, um künftig vielleicht noch souveräner in herausfordernden Situationen zu reagieren.
Okay, dann lass uns jetzt mal eine andere Übung machen. Jetzt haben wir uns jetzt mal diesem Gefühl über eine sogenannte Focus-In-Strategie sehr intensiv gewidmet. Wir haben uns das wirklich genau angeguckt, wo fühle ich das, wie fühlt sich das an, ist es stabil, ist es eher flüchtig und was macht es mit mir, was für Erwartungshaltungen werden damit assoziiert. Das ist jetzt sozusagen diese Strategie, richtig reinzugehen. Ich möchte mal behaupten, was auch immer du gefühlt hast, es fühlt sich jetzt vielleicht ähnlich an, aber nicht mehr so bedrohlich. Kann es sein?
Mir fehlt so das richtige Wort, aber es fühlt sich natürlicher, irgendwie integrierter an. Ja, also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin eher eins mit dem Gefühl, wenn man das so sagen kann.
Sehr gut, sehr gut. Und das ist genau die Idee, wenn man sich diesem Gefühl widmet und einfach reingeht und das dekonstruiert, dann wird oft dem Gefühl seine Bedrohlichkeit oder seine Schärfe oder seine irrationale Angst, die oft einhergeht, damit genommen. Es ist natürlich manchmal so, dass die Gefühle so schwer sind und auch vielleicht so traumatisiert, dass es nicht empfehlenswert ist, da so tief reinzugehen. In den Augenblicken ist es eher wertvoll, eine Turn-Away-Strategie zu verfolgen, also sich ganz bewusst, wie ich es gerade gesagt habe, auf was Außen zu fokussieren. Lass uns die Übung noch kurz weitermachen. Jetzt mach nochmal die Augen zu und denk mal an den letzten Moment, wo du so richtig in super entspannten Modus warst. Oder so richtig das Gefühl hattest, boah, ich bin jetzt gerade voll im Hier und Jetzt und es ist einfach alles entspannt.
Habe ich? Yes.
Dann versuch mal, den Moment so gut wie möglich mit Details zu versehen. Was war da für ein Licht, für eine Stimmung? Hat's gerochen?
Also es war gedämpftes Licht. Also ich war eher liegend als sitzend. Genau, es war in sehr, sehr angenehmer Gesellschaft. Sehr friedlich und in Summe ein richtig guter Moment.
Und kannst du dieses Gefühl nochmal reaktivieren?
Ja, total. Und das Interessante ist auch, also ich merke, die Anspannung habe ich jetzt ganz stark beispielsweise in den Unterarmen und in den Händen gespürt. Und ich merke dieses wohlige Gefühl, das durchzieht irgendwie so ein bisschen den ganzen Körper. Das ist wie so ein Wabern von innen nach außen, was durch den ganzen Körper geht und gleichzeitig mit einer extremen Entspannung einhergeht.
Und würdest du sagen, dass du dich jetzt besser, schlechter oder genauso fühlst wie vorher?
Ah, tatsächlich noch ein bisschen besser. Fühlt sich noch besser an, ja.
Okay. Also was ich damit jetzt eigentlich nur zeigen wollte, ist, oft fühlen wir uns als Opfer unserer Emotionen. Als wäre die Emotion eine Art Flut und Ebbe, die kommt, wenn sie will und uns überflutet und wir können nichts dagegen tun. Und das ist halt nicht so. Wir können unsere Aufmerksamkeit bewusst steuern. Und wenn wir lernen, wie das funktioniert, was das heißt, sich seinen Gefühlen zu widmen oder einfach sich auf das zu reduzieren, was ich sehe, um eben Gefühle vielleicht auch gerade mal nicht zu fühlen, wenn sie zu schwer sind, um bewusst schöne Momente, ein schönes Gefühl wieder hervorzuholen, was man einmal sozusagen in seinem Archiv eingespeichert hatte. Wenn man das gelernt hat, dann ist es sehr, sehr viel leichter, mit in Momenten umzugehen, wo es draußen leise und innen ganz laut wird. Oder auch andersrum, wo es draußen extrem laut ist und innen vielleicht gar nichts passiert. Und das ist das, was ich gemerkt habe, was uns so oft abgeht, weil wir so vollgestopft sind in unserem Leben, in unseren Köpfen. Und da ein bisschen Luft zu machen, da ein bisschen aufzuräumen und diese Fähigkeit zu erlernen, sich auf das einzulassen, was ist und all das, was eigentlich nur so eine irrationale Illusion ist, was so im Interessensgebiet einherwabert, uns als Gedanken auf uns einprügelt, ohne dass es irgendeinen Wert erzeugt. Wenn man das alles mal dann rausnimmt, dann ist es oft so viel leichter im Leben.
Mindful Moment. Oh Mann, was für eine starke Übung, die wir da gerade live miterleben durften. Nämlich die Kunst, einem Gefühl eine Sprache zu geben. Bewusstes Inward Focusing, statt aufkommende Gefühle ganz schnell wegzuschieben oder zu bewerten. Wie das geht, ist relativ simpel. Statt nur zu sagen, ich fühle Anspannung, hat Kai beispielsweise beschrieben, wie genau es sich anfühlt. Ein vibrierendes, warmes Wabern. In dem Moment, in dem wir aufhören, ein Gefühl zu interpretieren oder zu bewerten, sondern anfangen, es neugierig zu beschreiben, werden wir vom passiven Betroffenen zum aktiven Beobachter oder Beobachterin. Hier ist eine kurze Anleitung, wie du das für dich nutzen kannst. Nimm dir einen ruhigen Moment und frage dich mal, was fühle ich gerade? Und dann werde mal zum Forschenden deines Gefühls und finde möglichst genaue Adjektive, die das, was du fühlen kannst, bestmöglich beschreiben. Also zum Beispiel, wo genau im Körper spürst du es? Im Bauch oder in der Brust? Ist es warm oder eher kalt? Vielleicht pochend oder ziehend? Vielleicht ist es schwer oder eher leicht, was du fühlst? Du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen und überlegen, wie es wohl ausschauen würde. Ist es eine Farbe? Hat es eine Form? Ist es hell oder eher dunkel? Wenn das Gefühl angenehm ist, dann verstärke es doch gerne. Bade in den Details und lass es sich mit jedem Atemzug weiter ausbreiten. Wenn das Gefühl eher unangenehm ist, dann beobachte es nur. Gib ihm Worte, ohne es verändern zu wollen. Allein dadurch verliert es oft seine Schärfe. Du merkst, es ist nur eine Empfindung. Sie kommt und sie geht auch wieder. Dieses bewusste Benennen ist oft wie ein Lichtschalter in einem dunklen Raum. Plötzlich siehst du klarer, was wirklich da ist und merkst, dass du damit umgehen kannst.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben aufgeräumt und wir haben diese Praktiken geübt, wir haben das über Wochen, Monate lang gemacht, dann würde ich jetzt trotzdem mal gerne ins Außen gehen, ja, zu den anderen drei Säulen.
Also wenn man diese innere Klarheit, diese innere Verbindung spürt, dann ist das ein Ort, an dem man sich Gedanken darüber machen kann, welche Art von Beziehung einem eigentlich wichtig sind. Und wir kennen das alle. Es gibt viele Beziehungen, die sind gewünscht. Freunde, PartnerInnen, manchmal auch Kinder. Viele Beziehungen, die sind halt funktional. Job, Kollegen, dies, das. Manche Beziehungen sind auch unerwünscht, aber trotzdem sind sie da. Das kann der Boss sein, das kann Geschwister sein, solche Dinge. Und oft ist es so, dass wir auch Freunde haben, die wir uns selbst ausgesucht haben oder eine Partnerschaft haben, die wir uns selbst ausgesucht haben, die trotzdem eigentlich gar nicht so gut für uns ist. Und diese Säule ist dafür da, zum einen eine Analyse zu machen. Und da habe ich ein paar Tools auch in dem Buch angelegt, was eigentlich wichtige Beziehungen sind für uns und wie man die erkennt. Und im zweiten, wie man diese Beziehungen auch wirklich pflegen kann. Als wären es wertvolle Pflanzen, die, wenn sie blühen, wunderschön sind. Und wenn man sie nicht sich um sie kümmert, halt irgendwann mal eingehen. Und genau so funktioniert jede Beziehung. Es ist leicht zu sagen, ich mache jetzt mal was für die Säule Körper jeden Tag. Ne? Ich fange erst um 3 Uhr zu rauchen oder keine Ahnung was. Ja, ich gehe schwimmen jeden Tag. Es ist leicht zu sagen, ich lese jeden Tag 5 Seiten im Buch und jeden Tag meditiere ich 5 Minuten. Es ist leicht zu sagen, aber es ist nicht so leicht, das über die Säule Beziehung anzuwenden. Und dann anzufangen, da kreativ zu werden. Was kann ich eigentlich jeden Tag für eine gute Beziehung tun? Ohne damit dann auch die Beziehung dadurch kaputt zu machen, dass man jemandem hardcore auf Keks geht. Das kann ja auch passieren.
Warum ist es gerade beim Thema Beziehung nicht so einfach? Weil eine andere Person involviert ist und das teilweise die Dynamik zwischen den Personen nicht hergibt um das Ganze einfach zu machen? Oder was ist da der Hintergrund aus deiner Sicht?
Es geht darum, etwas jeden Tag zu machen. Es geht darum, Konstanz und Willenskraft zu trainieren. Das sind die impliziten Entwicklungen, die diese 7 Säulen mit sich bringen. Ihr kennt bestimmt die 1%-Methode, ein sehr erfolgreiches Buch, was im Grunde genommen eine ähnliche Geschichte erzählt. Nur, dass dort immer nur darüber gesprochen wird, dass man halt kleine Veränderungen zu großen Ergebnissen führt. In meinem Buch gehe ich halt sehr, sehr viel weiter und entwickle ein Framework, wo man sehr genau eigentlich seine gesamte Lebensplanung nach ausrichten kann. Und Beziehungen sind da halt etwas diffiziler. Was will man denn jeden Tag für eine Beziehung machen? Erstens ist allein schon die Arbeit an sich selbst die wertvollste Arbeit, die man in einer Beziehung leisten kann. Ja, man sagt immer, eine Beziehung ist auch Arbeit. Man denkt irgendwie, das ist, was Arbeit an der Person ist, mit der man die Beziehung hat. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Es ist Arbeit an sich selbst. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Deswegen alles, was man für die Säule Körper, Geist oder Seele macht, macht man auch für die Säulen Beziehungen, Mission und Geld. Das Zweite ist, es sind so kleine Dinge. Eine Sache, die ich jetzt gerade mache, ist, ich nehme mir vor, jede Woche 3 LinkedIn-Empfehlungen an Leute aus meinem Netzwerk zu schreiben, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und denen dadurch ein bisschen Liebe zu geben. Oder es gab eine Zeit, da habe ich jeden Tag eine kleine Postkarte an Freunde geschrieben, mit denen ich lange nicht mehr in Kontakt war. Es gab eine Zeit, da habe ich meiner Frau jeden Tag mindestens einmal gesagt, wie sehr ich sie liebe und wie glücklich ich bin, dass sie Teil meines Lebens ist. Und es gibt Wochen, da mache ich das mit meinen Kindern. Also jetzt gerade ist eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, und zwar spielend, ohne irgendwie Außeneinwirkung, ohne Handy, ohne zwischendurch noch kochen. Und das sind Dinge, die man in der Beziehung arbeiten kann. Und sie sind halt nicht so naheliegend wie dieses, was man für sich selbst macht, weil sie ein bisschen komplexer sind, weil man es halt auch mit oder für jemand anders macht. Und das war damit gemeint.
Das war Beziehung.
Das war Beziehung. Dann kommen wir zu der 5. Säule, das ist das Geld. Wichtig ist, dass man Geld weder als Feind sieht, ne, was ja auch auf vielen Leuten, die vielleicht am Struggeln sind mit dem monatlichen Income. Es ist so, dass wir entweder denken, Geld ist unser Feind, oder denken, Geld ist das Wichtigste. Und oft gibt es irgendwie wenig dazwischen. Und ich versuche einmal so eine normalisierte, gesunde Beziehung zum Geld zu entwickeln. Interessanterweise ist das auch eine Form von Beziehung, wenn man es mal genau betrachtet. Und zum anderen ist es so, dass man oft viele Ideen, viele Gedanken hat, aber oft nicht die Willenskraft oder Disziplin, die umzusetzen. Und wenn man so Typen wie Gary Vaynerchuk oder so sich anhört, die eigentlich nur sagen, wenn du irgendwie in deinem Job unzufrieden bist, dann kündige nicht, sondern fang halt einen Zeithustle an und investiere jeden Tag nochmal 2-3 Stunden abends, um dann dahin zu kommen. Hat er in gewisser Weise recht, aber manchmal ist es auch so, dass es natürlich dann für die Burnout-Falle toxisch ist. Deswegen ist es halt super wichtig, dass man all diese 4 Phasen vorher durchlaufen hat, um dann erst beim Geld anzufangen. Ja? Das ist auch also eine Chronologie extrem wichtig, weil Geld ist immer jeder Beziehung und jeder eigenen Verbindung nachrangig. Es ist einfach so. Weil du kannst so viel Geld haben, wie du willst. Wenn deine Beziehungen nicht funktionieren und scheiße sind, dann ist es überhaupt null wert. Null. So, deswegen dann Geld. Und dann zu gucken, Haushaltsplan machen, diese ganzen natürlichen Dinge, jeden Tag vielleicht weniger ausgeben, jeden Tag vielleicht bestimmte Dinge lernen im Umgang mit Geld, ein Buch über Finanzen lesen, vielleicht tatsächlich nochmal 1-2 Nebenjobs angehen, wenn es dann nicht reicht, oder mit dem ganzen Kram, den man zu Hause steht, anfangen. Ich habe auch in dem Buch einen Abschnitt zum Thema Minimalismus drin, den ich sehr, sehr inspiriert finde. Eine Sache, die man wunderbar machen kann, ist einfach jeden Tag irgendeinen Stuff verkaufen, den man zu Hause rumliegen hat. Um erstmal so ein bisschen auch die Masse an Zeug loszuwerden, die in unserem Leben physisch steht. Denn, und das ist auch ganz wichtig, jedes Objekt, das wir besitzen, besitzt auch uns. Ja? Jedes Objekt, das wir besitzen, ist ein offener Loop in unserem Kopf. Jedes Objekt, das sehen wir, da haben wir das Gefühl von, das müssen wir reparieren, das müssen wir pflegen, das müssen wir sauber machen, das muss funktionieren, das müssen wir benutzen. Und wenn wir es nicht benutzen, dann denken wir oft, scheiße, das muss ich mal wieder benutzen. Was auch immer es ist, ne? Ob es jetzt ein Softwareprodukt ist oder ein physisches Produkt ist. Das heißt, je mehr Besitz wir anhäufen an Dingen, an Stuff, desto größer ist die Dichte, der Noise, der Stress in unserem Kopf dazu. Sich darüber klar zu werden, ist genauso Teil von der Säule Geld, wie einen Haushaltsplan zu machen, wie vielleicht ein bisschen effektiver zu leben, wie sein Verhältnis zum Geld mal zu überprüfen und gesund zu machen.
Das heißt ja, genug ist der Reichtum der Weisen. Was wäre denn genug aus deiner aktuellen Selbsterkenntnis heraus?
Genug ist, dass ich in Freiheit und in Frieden leben kann. Das bedeutet, in einem tollen Land wie Deutschland, in einer wunderschönen Stadt wie Berlin oder irgendwo in Europa, das ist ein extremer Luxus. Aber es ist auch leider so, dass diese Region Europa nun mal viel Geld kostet. Es ist teurer, in Berlin zu wohnen oder in Paris oder London zu wohnen, als in Kinshasa oder in Nairobi. Und das bedeutet, ich muss natürlich genug finanzielle Möglichkeiten ansammeln, um mich und meine Familie zu finanzieren, um die wichtigsten Grundlagen wie Schule und Versicherung und sowas zu schaffen. Und das ist auch wirklich tatsächlich nur der Fall, da bin ich letzten 10, 20 Jahren immer wieder drüber gekommen, wenn ich nicht in der Verantwortung für andere Menschen wäre, also wenn ich keine Kinder hätte, wenn ich nicht in so einer Beziehung wäre, dann wären wahrscheinlich meine finanziellen Bedürfnisse deutlich geringer. Aber es ist nun mal so, dass man natürlich mit Kindern so ein bisschen mehr Geld braucht. Und dann zu schauen, wie passt das, was ich für Bedürfnisse habe, zu den Möglichkeiten, die ich von meinen Fähigkeiten her habe, von dem, was da draußen auf dem Arbeitsmarkt für Angebote existieren. Und wie kann ich da eine Balance herstellen, wo das miteinander im Einklang ist? Ja? Ich habe immer so eine Grundregel, das, was ich besonders gut kann, das, was ich gerne mache und das, wofür ich gut bezahlt werde, so gut wie möglich übereinander zu legen. Wenn mir das gelingt, dann bin ich auf einem sehr guten Weg.
Gut, dann zur nächsten Säule.
Ja, die Säule Mission. Die Säule Mission ist sowas wie der innere Antrieb, die innere Motivation. Da geht es zum einen um Selbstverwirklichung, da geht es zum anderen um die Lebensziele, die Bucketlist. Meine Mission ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und in Verbindung zu kommen mit sich selbst und anderen. Weil das ist, was ich persönlich sehr gut kann, was beruflich extrem gut funktioniert hat und was mir unglaublichen Spaß macht. Und es braucht halt Klarheit darüber, was man eigentlich für Bedürfnisse hat, um die erfüllen zu können. Und deswegen ist in diesem Sieben-Säulen-Buch ein großer Abschnitt, bevor es überhaupt mit den Sieben Säulen losgeht, diese Selbstfindung. Da benutze ich Modelle von der Psychoanalytik von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung und auch von Viktor Frankl, um Übungen zu ermöglichen, die den Menschen ein Gefühl dafür geben, was denen eigentlich wichtig ist, was für Werte, wogegen sie eigentlich kämpfen, was viel auch mit den Kindheitstraumata zu tun hat, worauf sie stolz sind, was für Momente sie glücklich gemacht haben, welchen Menschen dabei waren, all diese Dinge, die als Grundlage dafür dienen, um danach gesehen sollen, optimal auch erschließen zu können. Weil dann so Klarheit darüber ist, worum es eigentlich geht. In der sechsten Säule der Mission, da geht man eigentlich hin und entwickelt sein eigenes Mission Statement. Sein Statement, das die eigene Funktion, den eigenen Wert im eigenen Leben zum Ausdruck bringt und an dem man sich orientieren kann. Manchmal ist es im beruflichen Kontext eingebettet, manchmal ist es aber auch eine Sache, die man privat unabhängig vom Job macht oder als Lehrkraft oder so.
Also so einen häufigen Diskurs, den ich erlebe, auch wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, ist ja der, dass viele Menschen durchaus ein gutes Gefühl dafür haben, wo ihre Stärken liegen, welchen Beitrag sie eigentlich zu einer besseren Welt leisten würden und gleichzeitig aber auch das Gefühl haben, dass sie das in dieser Art und Weise nicht in der Form vergütet bekommen würden, wie sie aktuell quasi vergütet werden für die Tätigkeit, die sie durchführen und sie das quasi selbst darin ausbremst, ihrem eigentlichen Bedürfnis, wie sie einen Beitrag zu dieser Welt leisten möchten, nicht wirklich nachkommen zu können. Wie erlebst du das denn für dich oder auch wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und wie kann man sowas für sich aufbrechen und vielleicht sogar auch lösen?
Also zum einen bin ich ein sehr pragmatischer Mensch, ein Rationalist. Es ist manchmal so, dass man vielleicht nicht das Rüstzeug hat, um nur mit dem, worauf man Bock hat, so viel Geld zu verdienen, dass man irgendwie nicht in so Situationen kommt, Dinge zu tun, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Zweitens Erkenntnis ist, ich habe bisher in meinem Leben super viele wirklich tolle, gut bezahlte Jobs machen dürfen. Und mein Job jetzt, gerade bei Fotografiska, ist einer von den besten, die ich je hatte. Und trotzdem gibt es immer Dinge, die ich tun muss, weil ich da fremdgesteuert natürlich auch bin, als Mensch, der monatliches Gehalt bezieht für Leistung, dass ich Dinge tun muss, auf die ich keine Lust habe. Das ist völlig normal, es gehört dazu. Auch wenn man einfach nur den ganzen Tag das macht, worauf man Bock hat, kommt man irgendwann mal an Punkte, die man trotzdem machen muss, auch wenn man keinen Bock darauf hat. Der letzte Punkt ist, mich interessiert das Thema Achtsamkeit persönlich sehr. Mich interessiert das Thema Bücher schreiben sehr, Musik machen. All das sind Dinge, die mir unheimlich wichtig sind und die ich versuche in dem ganzen Wahnsinn mit Kindern und Job und dem Leben in der Großstadt unter einen Hut zu bringen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass ich das schaffe, um genau das Gefühl zu haben, dass ich in dieser Verbindung sein kann mit dem, was meine Seele zum Schwingen bringt. Und jetzt habe ich den Luxus, einen Job zu haben, der mir sehr viel Spaß macht. Aber ich habe auch Phasen gehabt, wo ich Jobs gemacht habe, die haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Von Pizzas ausfahren bis in der Fabrik, Scharnierteile für Autoteile zu feilen. Und das hat auch funktioniert, weil ich einfach weiß, ich brauche diesen Bezug zu dem, was mich erfüllt, damit ich einfach auch gut mit den Dingen klarkomme, die vielleicht nicht so sehr in mir drin schwingen. Manchmal sind genau diese Momente, wo man sagt, so, ich gebe mir so ein bisschen Zeit dafür, ich nehme mir so ein bisschen Raum dafür und ich stoße nicht komplett ab, weil ich sage, das funktioniert für mich nicht, ich kann jetzt nur arbeiten oder das, ich muss jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen, um jetzt was Neues anzufangen und das traue ich mich nicht. Das sind oft genau die Punkte, die uns genau davon abhalten, dann trotzdem ein bisschen was von dieser Liebe zu spüren, die damit einhergeht, wenn wir die Dinge tun, die uns wirklich erfüllen. Das heißt, meine Devise ist, versuch dir Zeit zu nehmen, die du in das investieren kannst, was dich erfüllt, und schau, wo das hinführt. Manchmal ist es so, dass dann auf einmal daraus so viel Spannendes Neues entstehen kann, dass am Ende nach 1, 2, 3 Jahren oder vielleicht auch erst nach 10 Jahren eine völlig neue berufliche Perspektive damit einhergeht. Und manchmal passiert es auch nicht. Und dann ist es auch okay, aber dann hat man wenigstens ein bisschen was in seinem Leben, was einen in Verbindung bringt mit dem eigenen Purpose.
Kann das sein, dass das, was Menschen oftmals ausbremst, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist, so dieses entweder voll, also ganz oder gar nicht, und wenn ich dann nicht richtig durchstarten kann, dann lohnt sich's ja eigentlich gar nicht, und das, was du gerade beschreibst, ist ja eher so, naja, also vielleicht machst du einfach kleine Schritte und versuchst gar nicht von heute auf morgen das große Ganze zu erwarten und kommst trotzdem da an, wo du gerne sein möchtest.
Absolut richtig, genau das. Es sind zwei Dinge, die eigentlich so simpel, wie sie klingen, alles entscheidend sind. Der eine ist, das ist die Kunst der kleinen Schritte, dass man eben nicht unterschätzen darf, was man mit so kleinen Dingen, die man jeden Tag für eine Woche macht, für Veränderungen herbeiführt über die Zeit. Das ist wirklich so. Kann man sich vorstellen wie so eine Landkarte. Wenn man einen Kompass auch nur 1 Grad falsch einstellt, ja, nur einen kleinen Grad falsch einstellt, dann kommt man nach 1000 Kilometern auf einem anderen Kontinent raus. Aber es dauert erstmal 500 Kilometer, bevor man das merkt. Deswegen ist es richtig, dass man diesen eigenen Kompass so klar hat. Und dafür ist diese ganze Aufbauarbeit mit der inneren Verbindung und dieser Carl Gustav Jungschen Übung am Anfang so wichtig. Das ist also die Kunst der kleinen Schritte. Das zweite ist die Balance, die Ausgeglichenheit. Dass man eben nicht alle Eier immer nur in einen Korb legt, weil das erleben wir auch gerade. Wir sind in einer Zeit, wo wir alles sein müssen. Wir wollen der beste Vater sein, wir wollen der beste Performer sein, der beste Athlet, der beste im Sportclub, wir wollen der beste Freund sein. Aber wir können nicht überall der Beste sein. Das geht nicht, das brennt uns aus. Deswegen ist es viel wichtiger, diese Genügsamkeit zu kultivieren, dass mir auch mal eine Stunde in der Woche mit einem guten Freund, ein gutes Gespräch oder ein Mittagessen schon mehr bringt, als wenn ich sage, nee, ich muss arbeiten. Weil eine Stunde Mittagessen kriegt man immer hin. Oder eine halbe Stunde Zeit jeden Tag abends mit seinen Kindern, wenn man voll berufstätig ist und sich das leisten kann. Eine halbe Stunde wirklich aufmerksame Spielzeit. Oder, keine Ahnung, all diese Dinge zu tun, in seinem Leben reinzubauen, die man möchte. Und wenn man dann die 7 Säulen sieht, da geht es eben nicht darum, einfach nur die so chronologisch abzuarbeiten, wie so eine Checkliste, sondern es geht darum, sie zu aktivieren. Jede 7 Säulen zu aktivieren und dann sozusagen kontinuierlich in der Balance zu halten. Immer jede Woche zu schauen, habe ich mich wirklich über alle diese 7 Säulen diese Woche verwirklichen können? Und wenn man das dokumentiert, und dafür habe ich auch eine Reihe von Google Form Tools im System, wenn man das über die Zeit macht, dann sieht man halt super, wo eigentlich so der Mangel ist in dem eigenen Leben. Wo man wieder viel zu viel Sport macht oder aber eigentlich gar nicht mehr auf seine geistige Entwicklung achtet oder wenn man viel zu viel arbeitet und seine Beziehung vernachlässigt oder wo man viel zu viel seinem Ideal, seinem Traum hinterher rennt und dann alles andere dafür opfert. Und das ist oft der Moment, wo die Dinge scheitern. Aber ich muss dazu auch sagen, ja, das ist auch der Moment, wo man die Wahrscheinlichkeit, ein stinkreicher Milliardär zu werden, dann auch ein bisschen reduziert. Ja? Wenn man sich also die Lebensgeschichte der Leute anschaut, die so super erfolgreich sind, wir werden ja zugebombt mit so Biografien von den Steve Jobs und Elon Musk dieser Welt, dann sieht man, dass die alle unglaublich entbehrungsvolle Leben hatten. Die waren alle nicht happy und oft sind sie es auch dann nicht, wenn sie stinkreich sind. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass Glück oder sogar Erfüllung, was damit zu tun hat, was diese Menschen, die auf diesem Tableau sind und so viel Geld haben, dass sie es in 10.000 Leben nicht ausgeben könnten, dass man nicht den Fehler macht, zu glauben, das ist das, was man eigentlich will. Weil wenn man nämlich diese Ausgeglichenheit kultiviert, wenn man diese kleinen Schritte kultiviert, dann stellt man irgendwann mal fest, das ist das wahre Leben. Das ist das Leben, wonach sich wahrscheinlich viele dieser Milliardäre da draußen eigentlich sehen.
Das war ein wunderschönes Outro, aber wir hatten zu Beginn über die siebte Säule gesprochen. Lass uns nochmal zum Ende hin das Ganze nochmal ganz kurz aufgreifen. Und das würde auch inkludieren, dass wir eben so dieses eigene Tun und vielleicht auch Streben nicht nur in unseren eigenen Dienst stellen, sondern auch in den Dienst anderer Menschen, richtig?
Ganz genau. Ganz genau. Das ist die siebte Säule. Ganz interessanterweise passiert Folgendes. Ich bin auf die siebte Säule gekommen, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich wieder so da war, wenn ich sozusagen wieder mal gecrashed bin und dann wieder mit der ersten Säule angefangen habe, mich wieder reingearbeitet habe, immer wenn ich so der vierten, fünften, sechsten Säule war, habe ich gemerkt, dass ich diese Leute anziehe, die selbst auf der Suche sind. Dass die automatisch zu mir kommen und mich auf die eine oder andere Weise fragen. Sag mal, Yusuf, hilf mir mal. Also oft nicht so artikuliert, aber im Grunde genommen eine implizite Frage danach. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich den Menschen dann helfe, wenn ich denen Zeit schenke, auch wenn ich die vielleicht nicht so gut kenne, auch wenn die vielleicht in meinem Leben gar nicht so einen funktionalen Wert haben, ja, dann fühle ich mich danach so unfassbar gut. Und zwar nicht nur eine Minute, sondern wirklich einfach unheimlich gut für den ganzen Tag. Dass ich das kultiviert habe, ich gedacht so, wow, das ist ja die krasseste aller Drogen, ist andererlei Gewalt zu tun, weil ich mich danach immer so großartig fühle. Und deswegen gibt's für mich fast nichts Schöneres, als anderen Menschen helfen zu können. Und ich habe gemerkt, dass das eine Kunst ist für sich. Und deswegen die Kunst, ein erfülltes Leben zu führen, liegt daran, wie sehr man es schaffen kann, die Freude zu entdecken, dafür anderen behilflich zu sein. Welcher Form auch immer, ob es jetzt sich in der Tafel an die Küche zu stellen ist, ob es ab und zu mal obdachlosen Menschen ein bisschen Zeit zu schenken ist oder ob es Leuten, die einfach nach Hilfe fragen, diese Hilfe zu geben ist, auch wenn man dafür da keine Gegenleistung verhaben möchte, solche Dinge.
Wunderbar. Das war die Krönung quasi dieser Reise mit der siebten Säule. Also ganz herzlichen Dank. Das war also ein mega Einblick. Und es war natürlich nur die oberste Schicht, die wir hier ankratzen konnten. Ja, für alle, die da weitergehen wollen, was ich nur sehr empfehlen kann, ist wirklich dein Buch geeignet. Und ich habe gelernt, da gibt es noch ganz viele Google Docs dahinter, sich damit wirklich zu beschäftigen.
Und ganz wichtig, nur um das zu ergänzen, was du sagst, natürlich verlinken wir Yusufs Buch. Und ich habe es auch gelesen. Es ist wirklich sehr empfehlenswert in der Episodenbeschreibung.
Ich möchte euch recht herzlich danken, dass ich so lange und eingehend über mein Buch und mein Leben sprechen durfte. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und freue mich auch, euch auf diesem Wege dann kennengelernt haben zu dürfen.
Wir sagen ganz herzliches Dankeschön.
Dankeschön, lieber Yusuf.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.